Hitzewellen, Stürme, Überschwemmungen. Ist es einfach der Sommer oder schon die Klimakrise? Wir sprechen darüber, warum das Wetter immer extremer wird und welche politischen Antworten es darauf braucht. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen
und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo Katrin.
Hallo Antonia.
Ich bin letzte Woche über ein Internet-Meme gestolpert. Katrin, das ist so ein Bildwitz im Internet für alle, die...
Ja, ich weiß, was Memes sind, aber danke.
Ja, ging auch nicht an dich. Genau, und ich habe mich... ich musste erst mal irgendwie lachen und das hat einfach so krass die Situation in meiner super heißen Wohnung wiedergegeben. Ich werde ihn kurz versuchen nachzuerzählen.
Oh ja, bitte.
Und zwar ist es ein Mann im Hotelbett und ist verbunden mit so einem Hoteltelefon zur Rezeption unten. Und der Mann sagt so, ich würde gerne aufgeweckt werden. Also, I'd like a wake-up call. Und die Rezeptionistin sagt, die 7 heißesten Tage der Erde in den vergangenen 100.000 Jahren haben alle in der letzten Woche stattgefunden.
Oh.
Ja. Also er bekommt quasi den Wake-up-Call dafür, dass der Klimawandel mit seinen Folgen da ist und jetzt da ist und passiert. Und das ist ja auch sehr passend, weil genau darüber wollen wir ja heute reden.
Ja, es ist witzig, weil es wahr ist. Schön, das ist irgendwie so die Art von Witz, wo einem das Lachen ein bisschen im Halse stecken bleibt. Und ich habe so das Gefühl, wenn man die Nachrichten guckt, auch jenseits der Memes auf den sozialen Netzwerken, dann ist es einfach krass, was wir diesen Sommer wieder sehen an Hitzewellen, an Dürre, an auch Überschwemmungen auf der anderen Seite. Und wie du sagst, eben jetzt gerade der traurige Rekord, die heißesten Tage überhaupt innerhalb einer Woche. Also man hat so richtig das Gefühl, die Klimakrise klopft nicht nur an die Tür, sie ist eigentlich schon mitten im Raum.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, wir wollen heute über Extremwetterereignisse reden. Und bevor wir da so richtig eintauchen, vielleicht nochmal der Blick ins Lexikon, was so ein Extremwetterereignis überhaupt ist, bevor wir da jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen.
Ja, vielen Dank.
Und zwar ist es ein Wetterereignis, das sonst an dem Ort, an dem es auftritt und zu der Jahreszeit sehr selten auftritt, also sehr außergewöhnlich ist. Und wenn ein Muster von extremen Wettern über eine bestimmte Zeitspanne, also zum Beispiel über eine Saison oder so, weiter bestehen bleibt, dann spricht man auch von einem extremen Klimaereignis. Also zum Beispiel, um das ein bisschen noch zu füllen, wäre es eine Dürre oder starker Niederschlag, der während der ganzen Saison anhält.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil ja, glaube ich, diese Frage von, was ist Wetter und was ist Klima, darüber reden ja die Leute seit Jahren sozusagen. Also ich meine, extremes Wetter hat es ja irgendwie auch immer gegeben, ne? Auch früher gab es mal Überschwemmungen oder Dürren. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie hängen aber jetzt diese immer stärker werdenden, immer gehäufteren Extremwetter mit dem Klimawandel zusammen? Und das ist auch die Frage, der wir heute nachgehen wollen.
Genau. Und nachdem wir uns mit dieser Frage beschäftigt haben, wollen wir dann noch gucken, was müsste denn jetzt die Politik tun in Angesicht von Extremwetterereignissen, die immer, immer häufiger werden?
Also, heute wird's heiß, holt euch ein kühles Getränk und rein in die Extremwetter.
Die Kühlpads kühlen auf jeden Fall hier schon meinen Rechner, dass er nicht komplett heiß läuft.
Okay, hoffen wir, er hält bis zum Schluss durch.
Es ist auch diesen Sommer wieder extrem heiß in Deutschland und es sind halt mehr als nur ein paar heiße Tage im Sommer, die es schon immer gab. Es gibt einen Zusammenhang zur Klimakrise und wie dieser Zusammenhang genau da ist zwischen Klimakrise und Extremwetterereignissen, das wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken, bevor wir dann weitergehen dazu, was die Politik eigentlich jetzt in Angesicht von Extremwetterereignissen tun müsste.
Und ich glaube, diese Frage ist die Hitze, die wir da gerade erleben, oder ist diese Überschwemmung, hat das wirklich mit dem Klimawandel zu tun? Ist das nicht was, was es irgendwie immer schon gab oder was immer mal wieder auftaucht? Das kommt mir relativ häufig vor, auch in so Unterhaltungen im Alltag. Und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen, wenn man sich so durch die Medien sucht. Und was ich interessant fand, ist, dass es mittlerweile einen eigenen Wissenschaftszweig gibt, der sich genau diese Frage vornimmt. Also der versucht nachzuvollziehen, inwieweit hängen bestimmte Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel zusammen. Und das ist die sogenannte Attributionsforschung.
Okay, ich habe es tatsächlich noch nie gehört. Kannst du noch mal erklären, was das genau ist oder wie diese Forschung funktioniert?
Genau, also letztendlich geht es tatsächlich darum zu schauen, welche Zusammenhänge lassen sich auch wissenschaftlich belegen zwischen einem sich beständig erhitzenden Planeten und ganz konkreten Wetterereignissen, die lokal auftreten. Und das ist natürlich nicht trivial. Ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass man in den seltensten Fällen einfach so eins zu eins eine Wirkungskette herstellen kann zwischen die Erde wird heißer und deswegen regnet es jetzt hier, sondern es kommen natürlich ganz viele lokale Faktoren dazu. Wie ist die Tektonik? Gibt es da Gebirge? Wo lädt sich die Luft mit Wasser auf beispielsweise? Das sind so bei Starkregen dann die Themen, die da reinkommen. Und was ich aber ganz interessant finde, ist, dass eben seit einigen Jahren Forscherinnen in diesem Bereich Daten sammeln und jetzt zunehmend in der Lage sind, mit Rückgriff auf statistische Wahrscheinlichkeit und Modellrechnungen, die sie vornehmen, auch für Einzelereignisse zu sagen, inwieweit hat der Klimawandel dazu beigetragen, dieses spezifische Ereignis wahrscheinlicher zu machen. Das heißt, unser Wissen wird immer genauer darüber, nicht nur pauschal zu sagen, also Extremwetter nehmen insgesamt an Häufigkeit zu oder werden stärker durch den Klimawandel, sondern auch bei einzelnen Extremwetterereignissen zu gucken, inwieweit ist hier tatsächlich durch den Klimawandel die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis so krass wird, gestiegen. Und ein ganz konkretes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Flut im Ahrtal vor 2 Jahren. Da gab es eine sehr intensive Auseinandersetzung danach, eben von AttributionsforscherInnen, die sich das angeschaut haben. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass diese spezifische Flut mit ihren krassen Folgen durch den Klimawandel um bis zu 800% wahrscheinlicher geworden ist als sozusagen die herkömmlichen Hochwasser- und Starkregenereignisse, die es in der Region auch ohne Klimawandel gegeben hätte.
Ja. Klingt ganz schön komplex tatsächlich für die Diskussion am Familientisch, wo Wissenschaft ja vielleicht auch nicht immer das Argument ist, was zieht.
Voll, ja.
Ja, aber ich fände cool, nochmal anzugucken, du hast jetzt Ahrtal gerade schon angesprochen, also Starkregenereignisse, aber dann auch nochmal Hitze und Dürre, also da, wo man, was so in Deutschland auch auftretende extreme Wetterereignisse sind, dass wir uns die nochmal angucken und da nochmal speziell gucken, was ist da der Zusammenhang, wie erklären WissenschaftlerInnen da den Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen und dem Klimawandel?
Ja, sehr gut. Und ich glaube, das sind auch so die beiden Klassiker, Starkregen und Hitze, mit der dann eben oft auch Dürre zusammenhängt, wo man sagen kann, das sind tatsächlich die, wo auch in der Breite, also sozusagen jetzt nicht nur auf Einzelereignisse bezogen, sondern ganz pauschal man sagen kann, Starkregenereignisse und Hitzewellen, das sind die beiden Ereignisse, die nachweislich durch die Klimakrise häufiger auftreten und vor allen Dingen dann auch extremer auftreten. Insofern ist es, glaube ich, gut, sich die einmal ganz genau anzugucken. Und ich glaube, da kriegt man auch so ein bisschen Wissenschaft für den Küchentisch hier mit, weil das ist tatsächlich, das sind so 2, 3 Faktoren, die kann man sich auf den Bierdeckel schreiben und mal mitnehmen in die Diskussion.
Ja. Also wenn zum Beispiel jemand zu euch sagt, ja, es hat ja immer schon mal stärker geregnet im Sommer gerade, dann könnt ihr entgegnen, Starkregen nimmt durch den Klimawandel immer mehr zu, also es gibt immer häufiger starke Regenereignisse und das hat nämlich damit zu tun, dass es mehr Wasserdampf in der Erdatmosphäre gibt, was wiederum damit zu tun hat, dass die Temperatur in der Erdatmosphäre steigt. Also pro 1 Grad mehr in der Atmosphäre können ca. 7% Wasserdampf mehr da gespeichert werden. Und das heißt natürlich, es kann auch mehr Wasser abregnen und so starke Regenereignisse werden häufiger.
Es ist ja im Grunde genommen was, wo man sich vielleicht an den Physikunterricht in der Schule erinnert oder auch ganz einfach an die eigene Küche denken kann. Stellt man den Topf auf den Herd und dreht die Hitze auf, fängt das Wasser an zu verdunsten. Und das passiert tatsächlich global. Und da reden wir natürlich jetzt nicht nur über Deutschland. Insbesondere auch, weil sich die Ozeane erwärmen, haben wir einfach mehr Wassermassen in der Luft. Und es ist zumindest mehr Potenzial dafür da, dass ganz viel Regen auch runterkommt.
Also mehr Wasserdampf, mehr Wasser ist in der Luft und kann stärker abregnen. Aber das ist ja nur ein Teil des Problems, wenn sich diese Regenmassen schnell über verschiedene Gebiete verteilen würden. Aber das passiert ja auch durch eine Folge des Klimawandels nicht mehr so stark.
Genau, weil normalerweise ist es ja so, dass wir auf der Erde sozusagen Höhenwinde haben, Passatwinde, die dafür sorgen, dass sich Luftmassen bewegen. Und das heißt eben auch, dass Wetter sich relativ schnell die ganze Zeit verändert. Warme Luft steigt über dem Äquator hoch, kalte Luft sinkt über den Polen ab. Dadurch bewegt sich die Luft insgesamt auf der Erde und schiebt auch die feuchte Luft eigentlich immer weiter, sodass sich der Regen in der Theorie zumindest auch gut verteilen könnte.
Mhm. Das ist ja dieses Schlagwort Jetstream, dieser sehr, sehr schnelle, starke Windkanal, den es um die Erde gibt. Und du hast gerade schon gesagt, es passiert eigentlich oder er entsteht dadurch, dass es diese warme Luft vom Äquator und die sehr kalte vom Nordpol gibt. Und durch den Klimawandel nimmt dieser Temperaturunterschied ab. Also es wird wärmer am Nordpol und deswegen gibt es eben nicht mehr diese zwei sehr unterschiedlich warmen Winde, die aufeinandertreffen. Und deswegen nimmt auch der Jetstream ab, weil er eben durch diese verschiedenen Windtemperaturen erst entsteht.
Voll. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir eigentlich so ein riesiges Förderband haben, was in einer unglaublichen Geschwindigkeit die warme Luft mit dem Wasser drin über die Erde treibt und dann kann sich das an verschiedenen Stellen abregnen. Und jetzt verlangsamt sich aber dieses Förderband. Und der Effekt ist natürlich, dass die warme Luft viel langsamer sich bewegt, zum Teil hängen bleibt, zum Beispiel an einem Gebirge oder auch wenn da gerade irgendwie ein Hochdruckgebiet ist, was so eingeschlossen ist, und sich dann tatsächlich an einem Ort massiv abregnet. Mhm. Und im Ergebnis haben wir Starkregen.
Genau, ich war ganz froh in der Podcast-Vorbereitung. Ich habe das erste Mal den Jetstream so richtig verstanden.
Oh.
Kleine Offenbarung hier. Genau, und eine andere Sache, eben dadurch, dass wir reden ja gleich auch noch über Hitze und Dürre, aber die Böden, schon mal ein bisschen vorgegriffen, sehr, sehr trocken sind und es dann sehr, sehr viel regnet, kann dieser Regen durch diese extrem trockenen Böden eben gar nicht mehr so gut aufgenommen werden und fließt dann sehr schnell ab in Flüsse und Meere und das Grundwasser füllt sich nicht mehr so gut auf.
Ja, genau. Entschuldigung, und das ist ja eigentlich total paradox, oder? Also wir erleben jeden Sommer diese Hitzeperioden, Dürren. Wir haben so das Gefühl, oh Gott, Klimawandel, es gibt irgendwie, wird irgendwie alles trockener. De facto ist mehr Wasser in der Atmosphäre, aber durch diese Konzentration auf diese Starkregenereignisse, dadurch, dass es oft an einem Ort total viel regnet, kann der Boden das gar nicht aufnehmen. Wie du sagst, die Vegetation kriegt das nicht mit. Und wir haben im Grunde genommen sozusagen jetzt nicht weniger Feuchtigkeit, sondern eher mehr. Aber wir haben einfach eine krasse Konzentration auf Extreme. Lange Dürreperioden und dann sehr kurze, sehr heftige Regenereignisse, die dazu führen, dass das auch für alle Lebensräume da draußen eigentlich total schwierig wird, mit diesen Extremen noch umzugehen.
Ja. Lass uns doch jetzt noch mal auf Hitze und Dürre gucken. Dass der Jetstream hat auch da seine Ursachen, weil sich eben Tiefdruckgebiete, haben wir ja gerade erklärt, wie es passiert, nicht mehr so schnell bewegen. Und genauso ist es eben mit Hochdruckgebieten. Das heißt, über gewissen Gebieten regnet es eben sehr, sehr lange nicht, weil da weniger Winde wehen und sich diese Hochdruckgebiete weniger schnell in andere Gebiete weiterziehen.
Voll. Und dadurch hat man eben Sonne und Wärme sehr lange an einem Ort, was natürlich dazu führt, an diesem Ort viel stärkere, Entschuldigung, mein Hals ist ein bisschen trocken, das passt eigentlich zum Thema. Ich nehme mal gerade einen Schluck Wasser.
Ist ja auch sehr Trinken sehr wichtig bei großer Hitze.
Das tut gut. Denn genau, wenn natürlich an einem Ort lang ein Hochdruckgebiet ist, dann steigt dort die Verdunstung, die Böden trocknen aus und es steigt durch sozusagen die Hitze auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eine Dürre haben in dem Gebiet.
Ja. Ich finde ganz spannend, bin ich auch bei der Recherche drauf gestoßen, es gibt einen Dürremonitor für Deutschland. Da könnt ihr auch, wenn es euch interessiert, mal genau für eure Region gucken, wie ist da eigentlich, also wird täglich aktualisiert, wie ist da eigentlich der bodenfeuchte Zustand, wie des Oberbodens, des Gesamtbodens, wie viel Wasser haben da Pflanzen gerade noch verfügbar? Vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und ich war da die letzten Tage ein paar Mal drauf und das sieht ziemlich dunkelrot aus in ziemlich vielen Gebieten, gerade schon in Deutschland. Und der Sommer hat jetzt angefangen, aber es kommen ja auch noch Wochen an richtig heißen Sommer. Schon krass, ja.
Ja, und auch weil du sagtest, es geht ja auch um die Bodenfeuchte in der Tiefe, denn wir hatten ja eigentlich im Frühjahr gefühlt ziemlich viel Regen und trotzdem hat das eben nicht gereicht, um den Boden nachhaltig zu durchfeuchten, gerade weil eben durch die Hitze die Verdunstung in den oberen Bodenschichten so stark ist. Und auch hier gilt wieder, Stichwort Jetstream, diese Wetterlagen, die eben nicht nur Starkregen im einen Fall, sondern auch Hitze und Dürre im anderen Fall befördern, die bleiben eben oft lange vor Ort und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dürren lang andauernder sind und in ihren Auswirkungen extremer, auch durch die steigenden Temperaturen. Also auch hier muss man ganz klar sagen, die Häufigkeit und die Extreme dieser Phasen hängt mit dem Klimawandel zusammen.
Ja, was tatsächlich auch zunimmt, sind Hitzetage. Das sind Tage, die mehr als 30 Grad Celsius warm sind. Dann gilt das in Deutschland zumindest als Hitzetag. Und da hat der misst der Deutsche Wetterdienst seit Jahrzehnten, guckt das, wie sich das in Deutschland entwickelt. Und der sagt, seit den 1950er Jahren haben sich die Anzahl dieser Hitzetage hat sich in Deutschland verdreifacht. Mhm. Und die gehen auch davon aus, dass sich mit einem ungebremsten Treibhausgasausstoß, dass diese Hitzetage noch weiter zunehmen werden.
Ja, die Folgen für die Gesundheit sind da natürlich krass. Da gibt's ja auch gerade viel Diskussion darüber, bis zu so Vorschlägen, wie man müsste jetzt eine Siesta einführen, weil einfach das Arbeiten in der Mittagshitze einfach nicht mehr der Gesundheit zuträglich ist oder schädlich ist.
Ich bin sehr dafür.
I know. Aber also das ist ja letztendlich sozusagen ein akutes Phänomen, wo wir sehen, wie stark uns das auch betrifft. Und ich meine, andere Nachrichten hat man im Grunde genommen mittlerweile programmiert jeden Sommer. Wir haben die Wälder, die brennen. Darüber haben wir auch im Podcast schon mal gesprochen in unserer Wasserfolge. Wir haben massive Folgen für die Landwirtschaft, weil eben das Wasser nicht ausreicht für die Erträge. Und insofern merken wir eben gerade auch an diesen Hitzen, die mittlerweile fast ein verlässliches Phänomen jeden Sommer sind, wie stark die Auswirkungen auch ganz konkret auf uns Menschen sind. Gesundheitlich, aber auch in Bezug auf unsere Ernährung und in Bezug auf die Lebensräume, in denen wir uns bewegen.
Ja, ich finde diesen Punkt gesundheitliche Folgen ehrlich gesagt total krass und würde da eigentlich gerne noch mal ein bisschen reinzoomen, weil ja jedes Jahr Leute auch aufgrund von Hitze sterben tatsächlich in Deutschland. Mhm. Ich habe noch mal ein bisschen nach Zahlen geguckt. Es gab erst vor wenigen Tagen einen Artikel in der New York Times. Die haben auf ganz Europa geguckt und haben gesagt, dass letztes Jahr, also der Hitzesommer 2022, dass da in ganz Europa, muss man sagen, nicht nur Deutschland, 61.000 Menschen an Hitze gestorben sind, also Hitzetote waren. Und ich finde das so krass, weil das ist so eine unfassbar große Zahl. Und wo gibt's sonst so riesige Zahlen an Menschen, die sterben ohne quasi Aufschrei oder ohne auch politische Konsequenzen daraus?
Ja, es ist ein traurig stiller Tod, der durch das Klima kommt. Wobei ich da auch so das Gefühl habe, das sind natürlich krass Zahlen, aber du hast es gerade gesagt, das sind die Zahlen für Europa. Wenn wir uns jetzt weltweit auch nochmal anschauen, was sind eigentlich die Auswirkungen der Klimakrise, dann hat das natürlich zum Teil noch ganz, ganz andere Dimensionen. Also gerade Stichwort Dürre, da gibt es ja im Moment seit Jahren eigentlich das Problem, dass am Horn von Afrika die Regenzeiten viel zu kurz werden, Ernten ausfallen. Und dort muss man sagen, da sind es dann halt Millionen von Menschen, deren Ernährung und Überleben dadurch gefährdet ist. Also wir erleben im Moment durch die Extremwetter in Deutschland ganz krass Auswirkungen der Klimakrise. Uns muss aber auch bewusst sein, dass das weltweit noch ganz andere Dimensionen hat. Und das sollte uns ja eigentlich umso mehr antreiben, hier zu handeln und der Dringlichkeit dieses Problems zu begegnen.
Ja, definitiv. Wir können also festhalten, man kann vielleicht nicht sagen, dass jedes Extremwetterereignis eine direkte Folge der Klimakrise ist, aber es gibt ForscherInnen aus der Attributionsforschung, die können ziemlich genau nachweisen, dass es einen Zusammenhang gibt und dass auch gewisse Extremwetterereignisse direkt zusammenhängen mit dem Klimawandel. Und es ist auch wissenschaftlicher Konsens, dass die Häufigkeit und die Heftigkeit von Extremwetterereignissen, dass die zunehmen durch die Klimakrise.
Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Argument für den Küchentisch oder das Freibad, zu sagen, naja, im einzelnen Fall müssen sich das jetzt die Attributionsforscher natürlich mal angucken. Aber das, was wir hier sehen über die letzten Jahre, eine extreme Zunahme an Hitzeereignissen, an der Wahrscheinlichkeit von Starkregenereignissen, und da, glaube ich, kriegt es auch jeder mit über die Nachrichten der letzten Jahre, dass es einfach massiv zugenommen hat, wenn man sich das weltweit anschaut, dass wir hier die Folgen der Klimakrise sehen und dass wir uns eigentlich alle fragen müssten, was können wir jetzt dagegen tun, dass das weiter voranschreitet.
Ja, und das sollten wir uns doch jetzt mal angucken. Also was können wir tun und was sollte die Politik tun oder was sollten wir von der Politik jetzt auch einfordern, was sie tut?
Ja, lass uns da mal kurz reingucken, weil ich glaube, es gibt eigentlich doch so zwei Bereiche, die dann relevant sind. Gerade wenn es jetzt zu so einem Extremwetterereignis kommt, ne, wir haben jetzt irgendwie Hitzewelle, es wird geredet zum Beispiel über Siesta, über Kälteräume. Das ist sozusagen der klassische Bereich, wie passen wir uns eigentlich an? Also wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dass diese Ereignisse zunehmen werden, dass sie uns immer stärker in unserem Alltag betreffen werden und wie schaffen wir es, damit besser umzugehen und uns dagegen zu wappnen?
Mhm. Genau, Anpassung ist tatsächlich der eine Bereich, den man sich in so Klimapolitik angucken kann. Und der andere Bereich ist ja immer, wie können wir einsparen? Also wie können wir Treibhausgase, wie können wir dafür sorgen, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und sich die Atmosphäre nicht noch weiter erhitzt? Also das sind so diese zwei großen Bereiche, die man sich so klimapolitisch angucken kann. Aber lass uns gerne mit der Anpassung und Klimawandelanpassung starten.
Genau, ich habe das Gefühl, da passiert jetzt, also zumindest ist gerade viel in der Diskussion dazu und gleichzeitig frage ich mich so ein bisschen, okay, was ist da sozusagen eigentlich möglich an konkreten Maßnahmen und wer hat so ein bisschen auch die Hoheit darüber, dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel von Kälteräumen einerseits über Wassermanagement auf nationaler Ebene andererseits eigentlich uns gut wappnen können als Gesellschaft?
Es gab dann einen sehr spannenden Artikel von Korrektiv, federführend, aber auch den Datenjournalistinnen von großen öffentlich-rechtlichen Medien. Mal wieder. Genau, und die haben nämlich mal geguckt, was bei 329 Landkreisen und kreisfreien Städten, was die eigentlich machen bei sich in Sachen Klimawandelanpassung und ziemlich krasse Ergebnisse, finde ich. Die haben nämlich herausgefunden, dass mehr als 80% der Kreise und kreisfreien Städten gar keine Hitzeaktionspläne haben. Es hat dann ein Drittel zwar angegeben, sie haben vor, irgendwie in den nächsten 5 Jahren mal einen Plan zu erstellen, aber aktuell irgendwie einen zu haben, eigentlich ziemliche Fehlanzeige und man muss schon sagen, dass da eigentlich sehenden Auges irgendwie in eine Katastrophe geschlittert wird.
Ja, und ich meine, irgendwie hat man doch auch so das Gefühl, also ich meine, ich bin jetzt ja kein kommunaler Stadtplaner, aber trotzdem habe ich ja so ein Gefühl dafür, was eigentlich doch sinnvoll wäre, ne? Von sowas wie, es braucht einfach mehr Grün in den Städten. Das ist so eine total sinnvolle No-Brainer-Antwort. Es braucht natürlich Flächen, wo Regenwasser versickern kann und es braucht eben viele Bäume, damit auch bei Hitzeperioden die Stadt dadurch abgekühlt wird, durch die Verdunstung und die Beschattung, die da irgendwie dranhängt beispielsweise.
Ja, genau. Also viel Grün ist tatsächlich so der Schlüssel für eine bessere Klimawandelanpassung. Da ist so das Schlagwort eigentlich, was da immer fällt, Entsiegelung. Also man hat es ja auch vor Augen in Städten, ne, wenn es so sehr heiße Tage sind, dieses so flimmernde Licht über irgendwie Parkplätzen und Beton und Asphaltflächen, weil Bäume und Grün und entsiegelte Flächen einfach erstmal für viel, viel kühlere Temperaturen sorgen. Das kennt man ja auch, wenn man rausgeht aus den Städten, ist es ja direkt viel kühler als in den Städten selbst und das liegt eben an versiegelten Flächen. Und tatsächlich auch bei Starkregen ist es total wichtig, dass es diese entsiegelten grünen Flächen gibt, weil da Regen halt abfließen kann und es nicht die Kanalisation vollläuft, es dann irgendwie Flutwellen auf den Straßen gibt, die Parkhäuser volllaufen und er zu so auch krass gefährlichen Orten werden tatsächlich, Keller volllaufen und so weiter. Und da helfen extrem entsiegelte Flächen. Also das ist ein großer Schlüssel für Städte.
Ja, und dann gibt's ja noch allerlei andere Dinge. Da geht's dann auch darum, wie wird frische Luft in die Städte von der Umgebung irgendwie reingeholt. Wie du schon sagst, Städte sind oft so Wärmeinseln, weil die sich durch den Beton aufheizen. Aber wenn man so Frischluftschneisen schafft, dann kann da einfach kühle Luft aus der Umgebung in die Städte reinziehen. Und da muss man natürlich auch sagen, jenseits der Städte geht's natürlich auch darum zu gucken, wie werden Bebauungspläne beispielsweise gemacht? Wie schafft man es, dass eben in Flusstälern, wo es ein größeres Risiko für Überschwemmungen gibt, dass man einfach guckt, wo kann man hier sicher bauen? Wie kann auch sowas wie ein Flusslauf Auslauf beispielsweise durch weniger Begradigung und mehr Auenflächen auch hochwasserresilienter werden.
Das war ja nach dem Ahrtal großes Thema, quasi, was haben wir eigentlich mit Flusslandschaften gemacht, dass solche krassen Fluten möglich sind. Und da ist Begradigung tatsächlich ein großes Problem, wo wir eingreifen in diesen, ist ja normalerweise so ein schlängelnder Verlauf bei einem Fluss natürlich. Wenn wir die begradigen, können da halt krasse Fließgeschwindigkeiten entstehen, wenn da viel Wasser in diesen Fluss kommt. Und auch so natürliche Auenlandschaften um die Flüsse, die quasi wie so Auffangbecken sind, wenn das die Flüsse mal sehr viel Wasser haben. Auch die gibt's ja kaum noch wegen Flächenkonkurrenz, weil da alles ganz dicht dran gebaut wird. Also im Bereich Flüsse gibt's ganz, ganz viele Maßnahmen, wie wir uns besser an den Klimawandel anpassen können. Du hast gerade ja auch schon andere Sachen noch gesagt, aber auch tatsächlich ist es sowas wie gesundheitliche Aufklärung, was man bei Hitze tun kann und was man nicht tun sollte. Auch das sind tatsächlich Maßnahmen für Klimawandelanpassung, auch wenn es jetzt gar keine konkrete Baumaßnahme ist oder so. Genau, es gibt tatsächlich ein sehr, sehr großes Spektrum und die Ideen liegen bereit, aber sie werden nicht unbedingt schon umgesetzt.
Nicht überall wahrscheinlich. Also ich glaube, es gibt ja auch Städte, die da vorangehen und geradezu Modell werden dafür. Ich musste da jetzt gerade daran denken, dass ich einen spannenden Artikel darüber gelesen habe, wie Augsburg jetzt tatsächlich von einer steinernen Stadt zu einer grünen Stadt werden will und genau diese Maßnahmen ergreift. Aber natürlich braucht es Pläne. Es braucht Geld dafür, für diesen Umbau. Und du hast es gerade schon gesagt, in vielen Kommunen liegen diese Pläne eigentlich noch gar nicht vor. Und das ist ja was, wo man wirklich ran muss. Ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, da passiert gerade was, weil auch auf Bundesebene, in dem Fall jetzt durch das Umweltministerium, auch dieses Thema Klimaanpassung noch mal stärker vorangetrieben wird.
Ja, genau, da ist vor ungefähr einer Woche jetzt zur Podcast-Veröffentlichung, ist das erste Klimaanpassungsgesetz durchs Kabinett gekommen, also wirklich Deutschlands erstes Klimaanpassungsgesetz. Schon ganz cool, dass es das jetzt gibt. Genau.
Jetzt haben wir auch eins.
Jetzt haben wir auch eins. Noch durch Bundestag und Bundesrat, aber so der erste Schritt ist auf jeden Fall getan, ja.
Und also was mein Eindruck war, ist, dass da ja vor allen Dingen auch diese Art von verbindlicher Planung ganz groß geschrieben wird, ne? Also wirklich die Aufforderung an Kommunen oder bei ganz kleinen Kommunen dann irgendwie an die Landkreise, dass es da Konzepte für Anpassung geben soll und es dafür auch eine Deadline gibt, die dann auch bewertet werden und wo es sozusagen kontinuierlich eine Überprüfung dieser Pläne gibt, sind die eigentlich geeignet dazu, eine Kommune, einen Landkreis resilient zu machen, also widerstandsfähig gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Es gab aber, wenn ich das richtig verstehe, auch Kritik. Du hast dir das, glaube ich, ein bisschen genauer angeguckt. Antonia, kannst du uns nochmal durch die Schwachstellen des Gesetzes führen?
Ja, kann ich gerne tun. Also ein Knackpunkt ist ja, wie immer, wenn irgendwie was auf kommunaler Ebene passieren soll, dass dann sofort geschrien wird von den Kommunen, wer zahlt das? Also wir können das nicht finanzieren, da muss es ganz viel Geld vom Bund geben. Und das ist jetzt auch bei diesem Gesetz so. Also ist auf jeden Fall einer der Kritikpunkte. Und dann ist es, finde ich, bei dem Thema ganz spannend, dass es in gewisser Art so eine Verantwortungsdiffusion gibt, weil einerseits ist es so, dass tatsächlich BürgermeisterInnen und Landrätinnen entscheiden, welche Flächen werden in meinem Landkreis entsiegelt oder was für Pläne haben wir da, wie auch was für ein Risiko ist das besondere Risiko in meinem Landkreis. Da sind die natürlich auch die ExpertInnen. Und gleichzeitig zieht sich die Bundesregierung so ein bisschen auch aus der Verantwortung, indem sehr wenig konkret vorgegeben ist in diesem Anpassungsgesetz. Also dieses, ja, die sollen da ihre Spielräume haben, die Landkreise. Gleichzeitig werden sie sehr, also es gibt auch kaum Empfehlungen, es gibt wenig Vorgaben. Da will sich die Bundesregierung auch nochmal besser aufstellen. Also steht auch in diesem Anpassungsgesetz, dass die so eine Strategie mit messbaren Zielen bis Ende 2024 vorlegen wollen. Aber gerade sind die Landkreise da schon auch recht alleine gelassen mit der Verantwortung, dass sie jetzt für sich da einen Plan aufstellen sollen und den umsetzen sollen.
Ja. Genau. Okay, das heißt, da ist eigentlich doch jetzt Arbeit zu tun und da geht es jetzt um die Umsetzung in so, du hast es gerade gesagt, in so eine Strategie. Das heißt, da muss man jetzt mal gucken, wie belastbar ist eigentlich das, was das Gesetz dann auch erreichen kann und an Vorgaben, Anregungen, Instrumentenkasten dann auch den Landkreisen an die Hand geben kann. Ja, und das mit dem Geld finde ich natürlich auch klassisches Thema, klassische Herausforderung und wirklich die Frage, wer kann das stemmen, dass wir uns gegen den Klimawandel besser wappnen?
Ja, es gibt tatsächlich noch einen dritten Kritikpunkt an diesem Gesetz, das da durchs Kabinett ist letzte Woche. Und zwar ist es so, dass Länder selbst bestimmen können, dass es so Einwohnerschwellen gibt. Und wenn in einem ihrer Landkreise unter einer gewissen Einwohnerzahl Leute nur wohnen, dann sind die befreit davon, dass sie so ein Anpassungskonzept, Klimawandel-Anpassungskonzept vorlegen müssen. Und es gibt natürlich große Schlupflöcher, die da entstehen, dafür, dass man sich aus dieser Verantwortung zieht.
Okay, also es bleibt auf jeden Fall was zu tun beim Bereich Klimaanpassung. Das geht von den ganz konkreten Maßnahmen in den Kommunen bis zur gesetzlichen Architektur des Bundes, die da drüber steht. Da ist auf jeden Fall eine große Aufgabe für die Politik. Gleichzeitig, glaube ich, ist uns ganz wichtig, hier nochmal darauf hinzuweisen, dass natürlich Anpassung zwar wichtig ist, aber nicht die einzige Antwort auf diese Extremwetter und auf die Klimakrise sein darf. Denn wir alle haben es ja mittlerweile hoffentlich verinnerlicht, die Klimakrise schreitet voran und wenn wir nicht schaffen, sie einzudämmen, dann werden die Folgen in Zukunft noch krasser werden, als wir sie jetzt schon erleben.
Und da ist halt ganz entscheidend, dass man nicht irgendwie sagen kann, ja, wir haben es halt eh schon versaut mit dem Klimaschutz, also wir sind da eh schon so und so viel Grad, bei so und so viel Grad Erwärmung, weil tatsächlich jedes zehnte Grad, was wir verhindern an Erderwärmung, dadurch, dass wir mehr Emissionen einsparen, heißt, so und so viel krasse Klimawandelfolgen ersparen wir uns. Also jedes zehnte Grad ist tatsächlich entscheidend, und ob sich die Temperatur um 1,5 Grad, um 2 Grad oder um 2,5 Grad irgendwie erhitzt, macht einen riesen Unterschied.
Voll. Und wir sind natürlich immer noch nicht auf dem richtigen Weg. Es geht alles viel zu langsam. Wir sind immer noch dabei, viel zu viel auszustoßen. Und ich finde aber diesen Punkt total relevant, den du gerade genannt hast, dass es so ein bisschen so eine defätistische Haltung gibt, zu sagen, na ja, das 1,5-Grad-Ziel kann man jetzt nicht mehr erreichen, der Kampf ist irgendwie verloren. Aber ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen. Beim Klimaschutz geht es nicht darum, schaffen wir das oder nicht. Also ganz ehrlich, das Klima schützen in dem Sinne, dass wir das so schützen, wie es in dem vorindustriellen Zeitalter war, das werden wir sowieso nicht mehr hinkriegen. Aber es geht darum, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen, weil sonst das, was wir in Auswirkungen sehen, einfach immer und immer schlimmer wird, und zwar exponentiell. Und deswegen, glaube ich, geht es gar nicht darum, haben wir jetzt das mit dem Klimaschutz hingekriegt oder nicht, oder können wir das noch schaffen oder nicht, sondern es geht wirklich darum, wie schlimm wird's und was können wir tun, damit es zumindest weniger schlimm wird.
Ja, und bei uns in Deutschland, also ich meine, wir können ja vor allem deutsche Klimapolitik beeinflussen und dann dadurch auch Vorbild für andere Länder sein. Aber bei uns in Deutschland gibt's ja auch konkrete Spielräume politisch noch oder Dinge, die diskutiert werden und die wir nutzen müssen, um unseren Treibhausgasausstoß hier zu reduzieren.
Ja, und gleichzeitig hat man so das Gefühl, die krasse Dringlichkeit, die das bräuchte, ist noch nicht so richtig eingekehrt. Also egal, ob man sich jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien anguckt, wo ja wichtige Schritte unternommen worden sind, aber trotzdem der Ausbau immer noch deutlich zu schleppend vorangeht. Oder so Geschichten wie die Diskussion, die wir in den letzten Monaten hatten, über das Verbrenneraus, was dann doch nicht konsequent gekommen ist, über das Gebäudeenergiegesetz, wo einfach das Gesetz extrem stark abgeschwächt wurde und verzögert wurde. Und man so das Gefühl hat, diese Debatten sind im Grunde genommen eigentlich noch nicht auf dem Status der Dringlichkeit, wie die Extremwetterereignisse uns das derzeit vor Augen führen.
Und natürlich der große Rahmen um alles, das Klimaschutzgesetz, also dass das nicht aufgeweicht wird, so wie es da jetzt ja Vorstöße gab, bei der Ampel, vor allem durch die FDP getrieben, dass da eher so übergreifende Ziele noch gelten und die Sektoren so aus der Pflicht genommen werden. Also, dass wir das auf jeden Fall verhindern, weil diese jährlichen sektorspezifischen Ziele einfach so wichtig sind, dass wir da was Messbares haben und dass wir die einzelnen MinisterInnen darauf festnageln können, dass sie ihre Ziele auch erreichen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Lebensversicherung, die wir noch haben angesichts einer immer stärker sich in Katastrophen entwickelnden Welt. Und da das aufzuweichen, ist fatal, gerade wenn man sich anguckt, dass auch nach aktuellen Bestrebungen wir das nicht schaffen werden, unser Ziel bis 2030 zu erfüllen, was die Reduktion angeht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mathematisches Spiel. Man kann jetzt sagen, okay, wir schaffen das, dass da die Reduktion in Prozent funktioniert, aber letztendlich werden wir bis dahin einfach viel zu viel CO2 ausgestoßen haben, um effektiv den Klimawandel so auszubremsen oder unseren Anteil so beizutragen zur Ausbremsung, wie wir das eigentlich vorhatten.
Also halten wir doch mal fest. Wir haben jetzt gesagt, Extremwetter betreffen uns immer stärker und es gibt einen eindeutigen Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es ist also total wichtig, dass wir über Klimawandelanpassung sprechen und gucken, was müsste da jetzt in Städten und Kommunen passieren, damit wir besser gewappnet sind. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch den Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren, denn der ist einfach die allerwichtigste Prävention gegen den Klimawandel und die ganzen Folgen, die der Klimawandel hat an Extremwetterereignissen.
Total. Und ich glaube, es ist nicht ganz einfach, weil natürlich es ein ganzes Set von Maßnahmen gibt, die da relevant sind. Aber es ist trotzdem wichtig, darüber zu reden und das einzufordern. Und das denke ich insbesondere, wenn ich so gucke, wie jetzt auch die Berichterstattung über diese Extremwetter läuft. Ne? Also einerseits hat man natürlich dann die Bilder von den Hitzewellen, die Meldung über die Hitzetote. Und das ist natürlich erstmal krass und macht einen sehr betroffen. Das geht mir auch so. Aber ich finde das schon extrem, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie die Bild-Zeitung darüber berichtet, die das dann übertitelt mit "Das Klima ist unfair" und dann sagen eine Reihe von Ereignissen auflistet. Aber im Artikel geht es überhaupt nicht mehr ums Klima, sondern nur darum, wie blöd das ist, dass es jetzt so heiß ist und wie doof das ist, dass jetzt irgendwie diese Starkregenereignisse kommen. Und das ist, finde ich, eine gefährliche Verschiebung im Diskurs, dass wir eigentlich nur über das dramatische Ereignis reden und nicht die Hintergründe benennen, weil da, wo es um die Grundlagen geht, um die Klimakrise, haben wir einfach politische Spielräume. Wir können verhindern, dass es immer schlimmer wird. Und das Klima ist eben nicht unfair, sondern es ist menschengemacht, wie es sich verhält und wie es sich wandelt. Und da müssen wir irgendwie ansetzen, sowohl politisch als eben auch diskursiv, wenn dann solche Artikel kommen.
Ja. Ja, ich finde, das ist eine ziemlich gute Überleitung, weil im letzten Teil des Podcasts gucken wir ja immer, was müsste jetzt die Bewegung tun, was müsste Campact tun, wie können wir auf die Debatte irgendwie einwirken. Dann lass uns doch jetzt nochmal gucken, was da debattenmäßig passieren müsste eigentlich und wie wir uns als Campact, aber auch als Menschen, die klimabewusst sind oder als Menschen allgemein, was wir in Angesicht von Extremwettern denn jetzt tun müssten.
Okay, also Extremwetter werden immer häufiger, immer krasser. Das ist natürlich bitter und erschreckend, aber die Frage ist jetzt, was können wir machen? Wie können wir damit eigentlich umgehen? Und ich glaube, es gibt so ein paar Richtungen, in die man da denken kann. Große Antwort haben wir hier, glaube ich, auch nicht an dieser Stelle, aber zumindest ein paar Überlegungen.
Ja. Eigentlich gibt es ja so verschiedene Richtungen, oder? Also erstmal können wir uns ja individuell irgendwie besser wappnen in Angesicht von Hitze und Starkregen und so weiter.
Ja, so ein bisschen wie im Flugzeug. Man muss sich erstmal selber die Sauerstoffmaske überziehen, damit man dann auch anderen helfen kann. Also insofern schon der eindringliche Impuls, passt auf euch auf in diesem Hitzesommer, damit ihr dann auch politisch noch aktiv werden könnt. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich eine Reihe von ganz konkreten Verhaltenstipps gibt, wie man sich gegen Hitze wappnen kann. Wir haben euch in den Shownotes da auch was dazu verlinkt. Und natürlich gibt es auch bei euch wahrscheinlich lokal die Möglichkeit, sich einzubringen und an Anpassungsmaßnahmen mitzuwirken, sei es durch kommunale Planungen, bei der Bürgerinnen einbezogen sind oder vielleicht auch Naturschutzprojekte, die natürlichen Klimaschutz vorantreiben bei euch in der Gegend.
Genau, und dann gibt es natürlich diese lokalen Anpassungskonzepte, über die wir vorhin im Rahmen von diesem ersten deutschen Anpassungsgesetz gesprochen haben. Und da gibt es natürlich noch ein paar Kritikpunkte, wo sich noch Dinge verbessern müssten. Es muss Anpassungskonzepte tatsächlich für alle Kreise und Kommunen geben. Also es darf da keine Ausnahmen und Schlupflöcher geben. Es ist gut, wenn es Spielraum für die Kommunen gibt. Aber es muss eben auch Verpflichtungen geben, die von der Bundesebene aus kommen. Und es muss natürlich genug Geld geben für die Umsetzung.
Toll. Und Ein anderer Punkt ist, und der ist, glaube ich, total wichtig, dass wir aber auch angesichts, und das sind ja oft einfach krasse Bilder und Nachrichten, die wir da mitbekommen zu diesem Thema, dass man irgendwie doch einen kühlen Kopf behält und diesen Blick auf das große Ganze nicht verliert. Also platt gesprochen, nicht den Fehler der Bild-Zeitung zu machen und zu sagen, das ist aber alles blöd, sondern eher nochmal drauf zu gucken, wie können wir das eigentlich in Zukunft verhindern oder zumindest dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Und da ist Klimaschutz einfach ein total zentrales Thema, und zwar jedes einzelne Klimaprojekt dieser Regierung, egal ob es um das Gebäudeenergiegesetz geht oder ums Klimaschutzgesetz oder die Frage, was wir im Verkehrsbereich tun können, um die Emissionen runterzubringen. Das sind einfach die Fragen, die damit zu tun haben, ob wir in 10, 20, 30 Jahren einfach noch krassere Extremwetter erleben werden oder nicht.
Und das sind ja Gesetze, die auch erst nach der parlamentarischen Sommerpause, also das liegt noch vor uns, dass das Ganze, zum Teil muss es nur noch durch die letzte Abstimmung, aber zum Teil ist da auch noch ein parlamentarischer Prozess, der vor uns liegt, wo man sich einbringen kann, wo wir bestimmt, also beim Klimaschutzgesetz, noch Dinge tun werden. Jedes Klimaschutzgesetz ist wichtig, und für jedes Klimaschutzgesetz lohnt es sich, da viele Menschen hinter zu versammeln, dass die möglichst konsequent und streng werden.
Voll. Und ich finde, wir haben ja hier im Podcast auch über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen und die Debatte dazu und wie schwer das im Moment manchmal ist mit diesem Argument, wir müssen das Klima wirklich schützen, auch wenn es von uns allen Verhaltensänderungen erfordert, durchzudringen. Da habe ich das Gefühl, dass halt in diesen Erfahrungen in diesem Sommer von den Extremwettern zumindest vielleicht auch die Chance lauert, nochmal mehr Bewusstsein für die Dringlichkeit des Problems herzustellen. Auch wenn es natürlich total schwer ist, von einer Katastrophe, bei der sogar Menschen sterben oder massive Zerstörungen herrscht, zu so technischen Prozessen wie Gesetzen zu kommen. Aber letztendlich ist dieser Zusammenhang da und unsere Aufgabe ja auch ein bisschen, diese Verbindung hier herauszustellen.
Ja, ich finde das einen total interessanten Punkt. Ich fand das beim Ahrtal total krass oder bezeichnend. Das ist ja mitten im Bundestagswahlkampf passiert, und die Grünen haben in ihrem Wahlkampf, weil sie so Angst davor hatten, dass ihnen, also das ist jetzt meine Vermutung, ja, aber so Angst davor hatten, dass ihnen da irgendwie Instrumentalisierung von einem schlimmen Unglück vorgeworfen wird, haben sie sich quasi gar nicht dazu geäußert. Also sie haben natürlich Beileid bekundet und so weiter und irgendwie, aber sozusagen diesen Link zum Klimawandel, also dass da gerade eine Katastrophe passiert ist, die, du hattest ja vorhin diese Studie erwähnt, das ist 800-fach wahrscheinlicher, glaube ich, hattest du gesagt, ne?
Um 800% wahrscheinlicher, ja.
Um 800% wahrscheinlicher, genau. Und dass sozusagen da sich niemand hingestellt hat und das, also ich finde auch dieses, es ist ja kein Ausnutzen von irgendwas, es ist ja eigentlich eher eine Verantwortung der Opfer gegenüber, dass man sagt, wir müssen jetzt, wir sehen sowas passiert, wir müssen jetzt richtig krass klimapolitisch anziehen, um auch sozusagen zukünftige Katastrophen in der Richtung und Opfer zu verhindern. Und ich finde, da sich so zurückzuhalten irgendwie und nicht groß zu kommentieren aus Angst vor diesem Instrumentalisierungsvorwurf, finde ich total falsch.
Ja, und ich glaube, es liegt dem so ein bisschen auch der Irrtum zugrunde oder eine unbegründete Sorge, dass man natürlich für das einzelne Ereignis in dem Moment, wo es auftritt, oft das nicht zu 100% sagen kann, wie stark ist dieser Zusammenhang. Also diese Wahrscheinlichkeit beim Ahrtal, das ist natürlich das Ergebnis nachträglicher modellierender Forschung. Das hat eine Weile gedauert, bis man das sozusagen schwarz auf weiß auf dem Papier hat. Aber ich glaube, dass es eben ja nicht darum geht zu sagen, dieses eine Ereignis ist eindeutig nur durch den Klimawandel zustande gekommen und deswegen müssen wir jetzt das Klima schützen, sondern alle diese Extremwetterereignisse zeigen, dass es einen Trend gibt zu immer krasseren Extremen, die unsere Lebensgrundlage bedrohen, und die hängen mit der Klimakrise zusammen und deswegen müssen wir da dran. Und da habe ich das Gefühl, sozusagen da so ein bisschen vielleicht auch das Argument nicht gelten zu lassen, was dann auch sozusagen sehr gerne von der Gegenseite kommt, na ja, in diesem Fall kann man das doch gar nicht genau belegen, dass das wirklich irgendwie die Klimakrise ist, ne, gibt's doch immer mal solche Extremwetter, dass man eher sagen muss, es geht nicht um das Einzelne, sondern das Einzelne ist sozusagen der akute Anlass, um darüber zu sprechen, was wir hier für einen globalen Trend haben, und auf den müssen wir reagieren.
Andere Schwierigkeit ist vielleicht, also die ist vielleicht auch für uns als Kampagnenorganisation noch wichtiger als für eine Partei, der Klimaschutz irgendwie wichtig ist, aber dass man überlegt, okay, wenn sowas passiert und wir wollen was dazu äußern, was wären dann Forderungen, die daraufhin folgen könnten? Und irgendwie, es passiert im Ahrtal eine Flut und wir fordern eine Gebäudedämmung oder so, ist ja auch völlig absurd. Auch wenn es natürlich einen sehr indirekten Zusammenhang gibt, weil es ist eine effektive Maßnahme zur Wärmewende und die schützt das Klima. Und die Klimaschutz führt dann zu weniger Klimawandelfolgen und krassen Extremwetterereignissen. Aber das ist auf jeden Fall, sehe ich da eine kommunikative Schwierigkeit mit diesem Punkt, was fordert man dann konkret?
Voll. Ja, aber letztendlich liegt ja das Potenzial für den Klimaschutz bei solchen Extremwettern, und es ist natürlich ein bisschen bitter, hier von Potenzial zu sprechen, aber ich glaube, man muss es schon auch benennen, dass natürlich das ein Moment ist, in dem zumindest für viele Leute die Realität der Klimakrise konkret werden kann. Und insofern liegt das Potenzial, glaube ich, da drin, dass dadurch zumindest mehr, insgesamt mehr Dringlichkeit und mehr Wunsch nach sinnvollen Maßnahmen herrscht. Und dann muss man vielleicht im Appell nicht die Gebäudedämmung fordern, sondern dann geht es eher darum, von der Regierung sehr dezidiert mehr Tempo zu fordern beim Klimaschutz und vielleicht einzelne Vorhaben zu benennen, die jetzt ganz konkret, du hast es genannt, entweder im Bundestag liegen oder in der nächsten Zeit den entsprechenden Prozess durchlaufen werden von Kabinett zu Bundestag, um zu sagen, an den Stellen sind jetzt ganz konkrete Hebel, um Schlimmeres in der Zukunft zu verhindern.
Ja, das war jetzt so sehr dieser Debatten- oder auch Kampagnen-Organisationsblick. Ich finde diesen individuellen Aspekt auch total wichtig, weil das sind ja im Prinzip die Gespräche, die man dann als Normalo oder die ich auch führe irgendwie mit Leuten am Familientisch. Und ich hoffe so ein bisschen, dass wir mit dieser Podcast-Folge euch ein paar Argumente mitgegeben haben, wie ihr diesen Link Extremwetterereignisse und Klimawandel, dass ihr den auch am Familientisch irgendwie sehr laienwissenschaftlich erklären könnt und da so ein bisschen mit Argumenten ausgestattet seid. Und falls ihr noch mehr Argumente braucht, haben wir euch in Shownotes auch noch eine Seite von Campact verlinkt, wo wir interessante Links gesammelt haben zum Thema Extremwetterereignisse. Guckt doch da gerne mal rein oder empfehlt natürlich diese Podcast-Folge auch direkt an eure zweifelnden Bekannten.
Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich denke irgendwie in diesem Sommer mit diesen krassen Nachrichten, sei es jetzt aus der Mittelmeerregion, sei es aus den USA oder so, denke ich daran, wie vor ein paar Jahren Greta Thunberg noch gesagt hat, ich möchte, dass ihr in Panik verfallt, als wäre unser Haus in Brand geraten. Und ganz viele Kommentatoren mal sagt, na ja, also Panik, das ist jetzt ja wirklich übertrieben. Wir dürfen ja nicht in Panik verfallen. Wir müssen jetzt irgendwie hier erstmal langsam voranschreiten und gucken, was realistisch ist. Und wenn ich mir so die Nachrichten angucke, dann habe ich das Gefühl, wir haben eigentlich gerade allen Grund, in Panik zu verfallen. Und gleichzeitig wünsche ich allen, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, tatsächlich einen kühlen Kopf, um genau diese Gespräche zu führen und diese Argumente nach vorne zu bringen und eben nicht nur sagen, in Angst zu erstarren angesichts dessen, was uns da erwartet, sondern auch zu versuchen, diese Angst produktiv zu machen und wirklich was zu verändern.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das wünsche ich euch auch. Und damit wären wir am Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt heute. Mal wieder, falls ihr zukünftige Folgen von Theory of Change nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Das geht über einen kleinen Knopf, meist bei eurem Podcast-Player. Und dann kriegt ihr Benachrichtigungen, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Das passiert ja so einmal im Monat ungefähr.
Ich wünschte mir, es gäbe diesen kleinen Knopf, um die Probleme zu lösen, auch in Bezug auf die Klimakrise. Das wäre echt richtig cool. Dann könnten wir einfach einpacken, Urlaub machen, den Sommer genießen. Aber ja, So ist es nicht. Deswegen vielen Dank, Antonia, auch hier fürs Beackern dieses Themas. Ja, und auch von
Danke
mir natürlich
dir, Katrin.
Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Und ich hoffe, ihr kommt gut durch den Sommer, trotz Hitze, Dürre und dem, was uns vielleicht sonst noch droht, und könnt euch ein bisschen erholen und Kraft tanken.
Ja, und befolgt alle Tipps bei Hitze. Geht nicht mittags raus, macht Siesta, esst Eis, trinkt viel. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion: Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion: Christian Ernst.